Aber der Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer und irgendwie habe ich aktuell einen Eindruck, außer am Wochenende täglich, wenn ich hier dieses Zoom aufmache, immer das gleiche Gesicht, immer die gleiche Stimme, immer die gleiche gute Stimmung bei Bernd Spilkerath.
Und was für ein Gesicht, was für eine Stimmung. Es muss ja ein einziger Genuss sein. Ne?
Also ein
Tag, Herr Fetzer.
Ein Riesengenuss. Ja. Wenn ihr übrigens die 10 Minuten Eishockey abonniert, ja, unseren Podcast an allen Wochentagen, nehmen wir euch wie immer ans Herz, geht über steady.de/bisselhockey, kostet 2,50 Euro im Monat, ist eine super Investition. Jeden Tag unter der Woche, immer mittags habt ihr da die Eishockey-Nachrichten. Und wenn ihr den gehört habt oder wenn ihr den hören wollt, dann werdet ihr mitbekommen, dass Bernd Spilkerath der Meinung ist, dass ich mich meistens recht österreichisch anhöre oder sehr schnell österreichisch anhöre.
Nee, das stimmt ja so nicht. Ich habe gesagt, dass das für mich, als du einen österreichischen Akzent nachmachen wolltest, sehr, sehr gut angehört hat. Das meinte ich nur.
Wahrscheinlich, wenn du irgendwie einen Holländer oder so nachmachst, dann sag ich, ja, das ist auf jeden Fall ein Holländer. Ja, oder
nee, das ist peinlich, weil die Sprache ist echt eine andere. Also na klar kann man so einen holländischen Akzent nachmachen, wenn man auf Deutsch spricht, aber holländisch, nee, das ist total, also das ist echt ein Wunderpunkt, dass ich hier irgendwie 40 Kilometer weit weg wohne und bis auf ja, nein, danke, bitte, 1, 2, 3 einfach gar nichts kann. Das ist extrem peinlich, ehrlich gesagt.
Ich wohne nur 20 Kilometer weg von Österreich, ein bisschen weiter weg von Mödling. Was es mit Mödling auf sich hat, wie gesagt, 10 Minuten Eishockey. Geht um Eishallen, geht um die PWHL und geht um die NHL. Und über die wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, denn Bernd sieht nicht so gut aus für die Edmonton Oilers. Zum ersten Mal seit 2006 wieder im Finale, zum ersten Mal in der Ära. McDavid, Dreisaitl auch, dann kein Tor im ersten Spiel, obwohl man die bessere Mannschaft war. Und dann, und das ist ja das Bittere, nicht nur verloren das zweite mit 1-4, sondern eben auch ja, zu Recht verloren oder zumindest jetzt nicht so klar die bessere Mannschaft wie im ersten Spiel. Wir haben ja da gesagt, wenn sie das so weiter durchziehen wie im ersten Spiel, irgendwann werden sie die Tore schießen. Aber dieses Mal, das war so, dass Florida einen besseren Start erwischt hat. Dann hat Edmonton mit dem ersten Schuss mit durch Ekholm das erste Tor gemacht. Aber das war halt dann auch das Einzige. Das heißt, du hast in zwei Spielen ein Tor gemacht und halt noch kein Stürmertor. Also kein McDavid, kein Dreisaitl, kein Hyman.
Ja, es ist so ein bisschen die Situation, die man häufiger hat, dass man sich, glaube ich, nach dem zweiten Spiel eher darüber ärgert, dass man das erste nicht gewonnen hat, weil das erste ja vielleicht manchmal einfacher zu gewinnen ist. Ja, das sieht echt nicht gut aus für die Oilers. Natürlich lass sie das dritte Spiel gewinnen, dann gehen sie wieder mit breiter Brust ins vierte Spiel, ist auch alles klar, da ist noch nichts verloren. Aber was mir wirklich Sorgen machen würde, sind halt wirklich die Leute, die du angesprochen hast. Ne? McDavid, Dreisaitl, Hyman, dazu auch noch Bouchard. Also wirklich vier Leute, die in diesem Playoff bisher überragend gespielt haben, vor allen Dingen offensiv. Also die ersten drei stehen ja auch ganz oben in der Scorerliste. Dazu ist Hyman der beste Torschütze. Aber aktuell stehen die vier bei keinem einzigen Tor und einer einzigen Vorlage, nämlich die von McDavid jetzt auf Ekholm vor dem 0-1. Und das war ja jetzt auch keine Zaubervorlage. Sondern
boah, so hat er geil gemacht.
Hat er gut gemacht, ja. Gar keine Frage. Aber das war jetzt nicht von ihm so richtig offensiv.
Nein.
Also war er nicht mal im Offensivdrittel.
Ja, aber im eigenen Drittel, aber du hast gesehen, also du hast gesehen, wie es auch funktionieren kann, wenn Florida mal
absolut,
zu hart vorcheckt und du umschaltest, weil das ist auffällig für mich, dass wir haben ja Aufbauspiele und so weiter, Vorcheck und keine Ahnung, haben wir angesprochen. Aber wenn was geht, bei beiden Mannschaften ist das viel über das Umschaltspiel, wenn einfach mal ja Spieler aus der Position sind und du so 2-auf-1-Situation oder wie im ersten Spiel 1-auf-0 dann noch hast.
Ja, und da sind wir ja genau wieder bei dem Punkt, weil nämlich im ersten Spiel hat der McDavid so ein Tor verschuldet. Zumindest war er nicht der einzig Schuldige, haben wir schon drüber gesprochen, aber zumindest ist er da sehr hart auf Barkov drauf, der dreht ihm die eigene Achse, lässt ihn ins Leere laufen und der Konter läuft. Und das sind also Bilder, die mir jetzt von den ersten beiden Spielen in Erinnerung geblieben sind. Dann natürlich das Foul jetzt von Dreisaitl. Dann Bouchard, der jetzt bei zwei Gegentoren wirklich nicht gut aussah im zweiten Spiel. Also die Leute, auf die die Oilers am meisten vertrauen, haben gerade nicht nur ein Problem von dem gegnerischen Tor, sondern machen darüber hinaus auch Aktionen, die nicht so gut sind. Ich meine, schon im ersten Spiel war es ja so, Edmund hat das Spiel gemacht, weil wirklich die bessere Mannschaft mit viel mehr Schüssen, viel mehr Chancen. Aber wenn sie mal hinten drin waren, das ist ja durchaus mal vorgekommen, dann sahen sie da defensiv überhaupt nicht gut aus.
Powerplay kommt noch mit dazu. Ja, 0-7 ist auch so ein Punkt, der raussticht. Also
jetzt kriegen sie sogar wieder 1 genau, bei eigener Unterzahl.
Genau. War zwar kein klassisch herausgespieltes, also aus der Formation herausgespielt, aber war ein Powerplay-Tor, das zweite von Rodriguez. Beim ersten, weil du Bouchard angesprochen hast, dass der offensiv nicht stattfindet, hat auch zweimal, finde ich, defensiv nicht gut ausgesehen. Ja, einmal legt
also er findet schon statt, er hat ja einen Pfostenschuss zum Beispiel.
Ja, also nicht gehabt. Nicht scored, genau. Aber jetzt hat defensiv auch die Fehler oder ein Fehler, einen Scheinverlust im eigenen Drittel und einmal sich überlaufen lassen bei Gegentoren. Ja, und dann dieser Hit von Dreiseitel, was machen wir mit der Aktion, wo du schon Frust, sehr, sehr viel Frust erkennen kannst? Ne? Er geht, Barkov schaut nach unten an der Bande, er geht drauf, gibt ihm auch den Ellenbogen Richtung Kopf. Also eine Situation, für die man während der Regular Season gesperrt werden könnte. Wir sind uns einig, dass es wahrscheinlich in den Playoffs jetzt im Finale vor allem nicht passieren wird.
Richtig, aber es war auf jeden Fall eine Aktion, die man so von Leon Dreiseitel nicht gewöhnt ist. Er hat ja jetzt keine große Historie mit dreckigen Fouls oder Sperren oder sowas. Ob es wirklich am Frust lag, keine Ahnung, ob er einfach wie ein Zeichen setzen wollte, den einfach mal so komplett wegmachen, weil ja Barkov auch nicht irgendwer ist. Vielleicht lag es auch daran und dann hat er vielleicht in so einer Millisekunde gedacht, ach, ich ziehe den Ellbogen noch hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so, es passt natürlich zum Gesamtbild, was die gerade abgeben und spricht nicht unbedingt für Leon Dreiseitel.
Was ist mit den Torhütern? Klar, Bobrovsky mit dem Shutout, jetzt erst ein Gegentor, sah jetzt bei dem Schuss von Elkom sah auch nicht gut aus, weil der rutscht ihm durch, aber es ist halt das Einzige, das er kassiert. Auf der anderen Seite, finde ich, hält Stuart Skinner echt gut. Also da weit, also die Dinger da, das erste von Rodriguez, oder also einmal kriegt teilweise Gegentore, da kommt der Pass von hinter dem Tor, ja, das ist immer schwierig für einen Torwart, da wird dann diskutiert, hätte er da runtergehen müssen, hätte er vielleicht aufstehen bleiben müssen, aber das sind ja Millisekundenentscheidungen, weiß ich nicht, ob man das ihm ankreiden kann, jetzt da, das erste Ding von Rodriguez, das war auch noch abgefälscht, leicht nach Scheibenverlust im eigenen Drittel, ich finde aber, dass er sonst schon auch Sicherheit ausstrahlt, also auch wirklich wenig Rebounds auch zulässt, also spielt eine gute Serie, an Skinner liegt es nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Definitiv, sehe ich genauso. Also klar, 7 Tore, wobei 2 davon ins Leere, also eigentlich waren es nur 5, sind jetzt vielleicht nicht überragend gut, aber es ist nicht so, dass Edmonton hier an seiner Defensive und jetzt recht nicht an seinem Torwart scheitert. Ne? Die scheitern ganz klar daran, dass sie zu wenig Tore machen. Und Skinner hatte ja auch ein echt schwieriges erstes Spiel. Direkt der erste Schuss war drin, dann hat er lange nichts zu tun bekommen, aber wenn er gefragt war, war er wieder da. Dann im zweiten Drittel war auch wieder direkt der erste Schuss drin, danach war er aber auch wieder gut. Also nee, an ihm liegt es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall.
Wie kommen die Oilers wieder zurück? Also klar, mit einem Heimsieg am besten in Spiel 3, um dann überhaupt mal anzukommen in der Serie. Müssen sie irgendwas grundlegend ändern? Also was schon auffällig ist, Dreiseitel, McDavid, Hyman sind oft miteinander auf dem Eis. Mhm. Oder vielleicht fällt es auch nur...
Im ersten Spiel das komplette letzte Drittel. Ne?
Ja, oder vielleicht fällt es auch nur deswegen auf, weil meistens dann halt was geht, ne? Und sonst relativ wenig geht, muss man auch wirklich sagen.
Ja, und das ist auch so der Unterschied. Das ist auch der Unterschied zu den Panthers. Ich meine, die haben ja auch große Namen wie Barkov und Reinhardt und Bennett und Tkachuk und so. Aber wer macht die Tore aktuell? Oder gestern? Mikula, Rodriguez, Ekblad. Ne? Also drei Leute, von denen du es nicht zwingend erwartest. Für Mikula war es sogar das zweite erst überhaupt in den Playoffs. Dass so einer dann im Finale da ist, ist natürlich auch stark. Gut, jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, Ekholm ist auch kein Torjäger und dass der mal das 1-0 gemacht hat, war jetzt auch gut. Aber wenn der halt der Einzige ist, dann wird es schwierig. Ja.
Bei Mikula hat Ray Ferraro gesagt, that's a goal scorer's goal from a guy that doesn't score. Das ist ja auch eine geile Aussage. Nee, aber das ist genau das, was den Oilers fehlt. Und jetzt habe ich auch rund um dieses Finale dann wieder Stimmen aus Edmonton gehört oder gelesen, die gesagt haben, warum sagen eigentlich alle, die Panthers haben mehr Tiefe in der Offensive. Wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt in der Regular Season, auch in den Playoffs, klar treffen bei den Oilers auch mehr Spieler als jetzt die Top-Leute. Aber genau das war meine Vermutung oder Befürchtung, dass es eben jetzt im Finale nicht so ist und dass die Panthers da mehr Tiefe zeigen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass sie es zeigen. Also jetzt nicht so, dass ein Barkov, und gut, Barkov hatte das extrem wichtige Assist in Spiel 1 gleich zum ersten Tor, also das war ein wichtiges Tor. Aber es ist nicht so, dass die alles in Grund und Boden scoren, sondern es ist dann oft best on best und die neutralisieren sich und mehr Tiefe entscheidet das dann vielleicht auch.
Ja, und bei den Oilers gäbe es ja durchaus auch Leute, die in der Lage wären, mal ein Tor zu schießen. Corey Perry, Evander Kane, Holloway oder sowas, McLeod. Da sind ja schon noch Leute, von denen du sagst, ja, das wäre jetzt keine Sensation, wenn die mal ein Tor machen müssen würden. Aber sie machen es halt nicht.
Über den Dreiseitel-Check haben wir gesprochen. Ich würde ganz gern noch insgesamt über das Thema Härte sprechen oder einfach so, ja, es ist halt im Finale am auffälligsten, dass die Scheibe oft gar nicht so wichtig ist. Ne? Du schaust die ganze Zeit auf den Gegenspieler, was macht der? Tkachuk dann einmal bei diesem Alleingang von Dreiseitel, wo er übrigens aus meiner Sicht von Tkachuk von hinten gefoult wird, ja, im 4 gegen 4. Also das hat mich, da gibt es ja dieses eine Video von Mario Lemieux aus den 80er Jahren, wo er irgendwie aus heutigen Standards vom Bulli im eigenen Drittel bis zu seinem Tor, das er dann schießt, so 15 Mal gefoult wird, ja? Gehakt wird, gehalten, geslasht. Aber da, also dann Schläger zwischen den Beinen, am Bein, außenrum gehakt. Zwar jetzt nicht komplett so offensichtlich, aber ist für mich ein Foul. Und dann wird das Tor verschoben und dann geht er gleich hinterher und pinnt ihn so gegen die Bande. Und ich sage, da ist abgepfiffen, da hat er da eigentlich überhaupt nichts mehr verloren. Dann gibt es schon wieder Tweets, die sagen, schaut mal, kein einziger Euler-Spieler, der Conor McDavid hilft, dann gibt ihm Conor McDavid die Faust. Aber solche Geschichten, bis zum gewissen Grad packe ich das. Mir ist es aktuell einfach zu viel. Kniechecks, ja, Slashs, Crosschecks, sowieso immer mit dabei, diese Geschichten.
Ja, also ich finde grundsätzlich die Härte gut in dieser Serie. Ich meine, es gab schon mehr als 170 Checks oder so, rund 170 Checks, davon grob 100 für Florida und grob 70 für Edmonton. Also das gucke ich mir schon gerne an und das finde ich auch großartig, wenn sich das gerade so steigert. Also ich meine, du weißt, ich bin kein Freund von diesem, da wird jeder Check zu Ende gefahren, weil es stimmt einfach nicht, weil dann hätten wir 500 Checks pro Spiel. Aber trotzdem finde ich schön, wenn mal in so einer Sequenz, in so einem Vorcheck mal so 2, 3 harte Checks in Folge gefahren werden, weil die natürlich auch mal abgesehen vom reinen Spiel in dem Moment auch psychologisch was machen oder zumindest, sagen wir mal, sie schwächen den Gegner dadurch, dass er dann Kraft verliert. Ne? Aber ich gebe dir recht, diese dreckigen Aktionen, gerade Nachpfiffen, die brauche ich halt gar nicht. Also natürlich wird da mal, wenn einer zu nah am Torwart ist oder was auch immer oder bei einem Wechsel sind sich so 2 in die Quere gekommen, ist okay, dass da mal so ein bisschen leicht gecrosscheckt wird oder sowas, da habe ich auch kein Problem mit. Aber wenn es halt so richtig dreckig wird, dann denke ich mir immer so, Mann, Schiri, mach doch mal was. Das ist doch auch ähnlich für eure Liga, ne? Also ich verstehe das meistens nicht.
Weiter geht's am Donnerstag mit dieser Serie. Also jetzt sind 3 Tage zwischen den Spielen, weil natürlich jetzt gewechselt wird nach Edmonton, also Donnerstag und dann am Samstag wieder die nächsten beiden Spiele.
4000 Kilometer habe ich gelesen. Das
ist ja krass. Ja, wurde auch ein bisschen diskutiert, ist das wirklich die längste Strecke zwischen Städten im Finale? Da hieß es dann mal, Vancouver gegen Boston wäre noch länger. Ist immer die Frage, was.
LA, New York ist auch weit.
LA, New York ist auch weit, ja. Also es sind über 4000 Kilometer, aber ob du jetzt 3500 fliegst oder 4000, ist, glaube ich, auch egal, oder?
Ist egal, aber es ist natürlich trotzdem, es ist nicht so, du steigst ins Flugzeug und sagen wir mal, wie das hier in Europa ist, wenn die großen europäischen, vor allem im Fußball oder Basketball, wo auch immer, Eishockey gibt es ja auch, ne, dann so anstehen, dann sind es ja meistens so, da fliegst du mal 2 Stunden, vielleicht 2,5, 3 maximal, aber so ein, weiß nicht, 5-Stunden-Flug oder so, boah. Also jetzt geht's ja noch, weil du warst jetzt ein paar Tage in Florida, dann bist du ein paar Tage in Edmonton, aber wenn das dann am Ende so ist, nehmen wir an, es wird ein 7. Spiel gehen, wo du dann jeden, einfach nur Spiel, Flugzeug, Spiel, Flugzeug, Spiel, Flugzeug, boah, da wäre ich sowas von genervt.
Must win auf jeden Fall für die Oilers, 0-3 willst du nicht zurücklegen.
Ja, logisch, 3-0 holst du ihn
auf. Genau, und ja, wenn natürlich offensiv das machen, was sie können. Die Qualität ist da. Physis matchen. Ich meine, das sind alles so Phrasen, die wir jetzt irgendwie raushauen müssen. Aber auffällig ist halt schon, wie die Panthers da spielen. Also unter die Haut gehen, das finde ich dann nicht mehr der richtige Begriff. Es ist schon eher so ein Kratzen die ganze Zeit auf der Haut. Und vor den Playoffs mich auch nochmal länger mit Barkov zum Beispiel beschäftigt. Da war ja auch ganz interessant, dass Paul Maurice nach letztes Jahr nach dem Finale mit ihm gesprochen hat, gesagt, er muss noch physischer werden, also noch härter spielen. Barkov hatte dann jetzt in der Regular Season statt 52 Checks, das war bis dahin seinen Höchstwert, 104 Checks. Also sind so zusammengestellt, die Panthers, haben wir aber auch schon vor dem Finale gesagt, dass sie eben so eine Serie spielen können und sie wissen auch, wie sie zu spielen ist. Mir ist es teilweise ein bisschen zu viel. Aktuell setzt sich die Tiefe, die dann doch die Panthers haben, auch im Scoring, mehrere Schultern, die sie haben, auf die sie die Last verteilen können, setzt sich aktuell durch. Bobrovsky ist der bessere Torwart, auch wenn Skinner nicht schlecht hält. Ja, aber würde jetzt nicht ausschließen, dass sich das Ganze nochmal dreht.
Nee, vor allen Dingen, ich finde, wenn du Barkovs Körperlichkeit ansprichst, da dürfen wir ja nicht nur über Checks reden. Ich finde, Körperlichkeit, das hast du ja mal auch so gut gesagt, ist auch irgendwie, ja, auch Skating, auch hart am Mann sein. Und das hat er ja krass mit McDavid gemacht. Also er hat ihn ja in manchen Shifts wirklich in Manndeckung genommen. Dann hat McDavid sich versucht, so frei zu laufen, irgendwie mal zur blauen Linie rausgefahren, dann wieder hinter das Tor gefahren. Und Barkov hat einfach gar nicht auf den Puck geguckt, hat nur McDavid im Blick gehabt. Also das ist wirklich eine klassische Manndeckung, wie man es ja aus dem Basketball so kennt. Und dadurch, dass Barkov ja jetzt durch den Dreier-Check raus war in den letzten 10 Minuten, und die Frage ist, ob er überhaupt spielen kann in Spiel 3 und 4, könnte das natürlich schon die Serie ändern. Also wenn McDavid auch immer völlig mehr Freiheiten hat, klar, es gibt natürlich auch noch andere Leute bei den Panthers, die sich dann um McDavid kümmern werden, aber wenn der beste Defensivstürmer der Liga oder so gesehen der Welt nicht mehr auf dem Eis ist und den besten Offensivstürmer der Welt nicht mehr so in Manndeckung nehmen kann, dann könnte das natürlich wirklich anders werden in den nächsten Spielen.
Ja, Und halt jetzt mit Heimvorteil, also letzter Wechsel, ne? Also dann einfach zu sagen, okay, die Reihe bringen wir, auch wenn Barkov spielen sollte, können dann die Oilers noch entscheiden, welche Reihe sie stellen, zumindest wenn das Spiel unterbrochen ist. Und da müssen sich dann die Panthers was überlegen. Übrigens fällt mir jetzt gerade nochmal ein, weil natürlich dann vielleicht auch Sam Bennett einer ist, der gegen Dreisaitl mehr spielen wird, wenn Barkov nicht mit dabei ist. Die Aktion von Bennett im ersten Spiel war natürlich auch Wahnsinn. An der blauen Linie gibt ihm da den Check, nimmt da wieder den Stock hoch, wie er es ja schon gegen Marchand gemacht hat in der Runde davor. Also das sind Sachen, die brauche ich einfach nicht.
Ja, sehe ich genauso.
2-0 Führung für die Florida Panthers im Finale um den Stanley Cup. Weiter geht's also, wie angesprochen, am Donnerstag. Der Draft in der PWHL, der zweite, ist Geschichte in der Nacht auf heute, auf Dienstag. Und ja, Haupt-Takeaways sind Sarah Filliez, wie erwartet, an Nummer 1 gedraftet und Laura Kluge, die einzige Deutsche, die sich eingeschrieben hatte, nicht gedraftet. 7 Runden bei 6 Teams sind natürlich nicht viele Plätze. 42 waren es, 169 Spielerinnen hatten sich eingeschrieben. Ja, und auffällig, Bernd, ist vor allem ein Fokus natürlich auf die kanadischen und US-amerikanischen Spielerinnen, wie immer. Und dann darüber hinaus ja auch ein extremer Fokus auf die NCAA, also dann den Unterbau einfach der PWHL. Und wenn jemand gedraftet wird aus Europa, dann aus Schweden. Also 8 Spielerinnen, die aus Europa, also eine Russin gedraftet, die eben aus Russland, und sonst die anderen 7 aus der SDHL, allen voran Ronja Savolainen, die dann eben an Nummer 7 die erste Europäerin war, die gezogen worden ist, die Finnin, die Verteidigerin in diesem Draft.
Ja, ich habe es auch schon in 10 Minuten schon gesagt, der Unterschied ist natürlich zur NHL, dass da eben nicht nur Teenager, also 10, 18-Jährige gedraftet werden oder 18, 19-Jährige, wenn ich mich nicht richtig erinnere. In der PWHL werden halt gerade Spielerinnen allen Alters gedraftet und vor allen Dingen auch solche, die wirklich in den vergangenen Jahren am College unter professionellen Bedingungen spielen konnten oder eben in Schweden. Und deshalb hast du da natürlich dann zum Beispiel eine Sarah Filliez, die jetzt eben kein klassischer Teenager ist und du sagst, okay, die hat ihre Karriere noch vor sich. Nee, die hat schon Olympia-Gold gewonnen, die ist 3-mal Weltmeisterin geworden, die war sogar bei einer WM war sie sogar MVP. Also das ist schon wirklich eine Spielerin, die ein Star ist, hat ja auch diverse Punkte und Rekorde oder nicht ganz Rekorde, aber zumindest sehr, sehr weit vorn stehende Saisons gespielt in der NCAA. Fast 2 Punkte pro Spiel, also die Frau ist einfach Weltklasse und hätte es die PWHL schon ein paar Jahre gegeben, würde sie auch längst da spielen. Ne? Und das ist natürlich der Unterschied dann.
24, also ja, dann genau, 24. deutlich älter, also auch schon einfach eine Karriere, ja, die sie hat und auch bei den Frauen.
Ja, und letztes Jahr wurde so eine Natalie Spooner mit über 30 noch gedraftet.
Ja, genau, ja. Vielleicht noch ein bisschen auf die anderen geschaut, die gedraftet worden sind, zumindest hoch. Danielle Sadashny, die hat das entscheidende Tor im WM-Finale geschossen für Kanada in der Verlängerung. Also auch schon eine, die ein großes Turnier gespielt hat an 2. Claire Thompson, auch besonders die Geschichte, hat letzte Saison ausgesetzt wegen ihres Medizinstudiums an 3. Hannah Birka, die erste US-Amerikanerin, dann an Nummer 4. Auch eine, die schon bei Turnieren auffällig war. Keller Barnes, Verteidigerin, Offensivverteidigerin, auch extrem wichtig gewesen für die USA bei den letzten Turnieren. Und dann eine Julia Gosling, die jetzt auch Weltmeisterschaft gespielt hat für Kanada. An Nummer 6, wie angesprochen, eben 9 aus der schwedischen Liga. Ilona Markova ist die Russin, die aus Ufa gedraftet worden ist. Sonst eben alle aus Nordamerika, bis auf diese 10 Spielerinnen. Und auch noch bemerkenswert, erstens mit Anna Meixner, eine Österreicherin, die nach Ottawa eben geht. Und, Stichwort Ottawa, Tadashny ist die erste Spielerin, die sie geholt haben. Savolainen die zweite, also eine Stürmerin, eine Verteidigerin. Und dann in der dritten Runde Gwyneth Phillips, also eine Torhüterin. US-Amerikanerin, die jetzt auch bei der Weltmeisterschaft dabei war, nicht gespielt hat, aber im Kader war und 2022/23 Torhüterin des Jahres war in der NCAA. Also die Konkurrenz für Sandra Abstreiter wird auf jeden Fall nicht kleiner.
Nee, gerade wo er noch vor Maschmeyer vor ihr steht, die ihr letztes Jahr ja schon kaum Platz gegeben hat. Also ist die Frage, mit 3 so starken Torhüterinnen, ob eine davon noch irgendwie abgegeben wird, weil es gibt ja auch in der PWHL Trades, ne? Es gab ja jetzt auch sogar, wie man das so gerne hat beim Draft, sogar einen Trade mit Picks und natürlich gibt es auch einen Trade mit Spielerinnen und wer weiß, ob Sandra Abstreiter dann noch da ist oder ob eine andere abgegeben wird. Man kann ja auch draften, um dann abzugeben. Ich glaube, Maschmeyer werden sie glaube ich nie abgeben, die ist zu stark, aber mal sehen, wie das für Sandra Abstreiter so weitergeht. Vielleicht ja auch bei einem anderen Team, keine Ahnung.
Soweit der Blick nach Nordamerika.
Stopp, eine Sache haben wir noch. Ja. In, Es gibt zumindest ein bisschen eine Gehaltssteigerung in der Liga, also in der zweiten Saison jetzt. In dem ersten war ja die Gehaltsuntergrenze $35.000 pro Spielerin. Das ist jetzt zumindest um 3% gestiegen auf 36.050. Also jetzt kein Riesensprung, aber naja, $1.000 mehr haben ist ja auch nicht so schlimm. Und vor allen Dingen gab es eine Regelung für die gedrafteten Spielerinnen, nämlich dort wirst du wirklich nach Runde bezahlt. Alle Spielerinnen, die in der ersten Runde gedraftet wurden, erhalten ein Minimum von $50.000, in der zweiten Runde sind es 42.500 und in der dritten Runde sind es immerhin noch 40.000. Das habe ich bei der The Hockey News gelesen. Also dort gibt es, also da sind Spielerinnen, die in die Liga kommen, die verdienen dann sogar mehr schon als andere, die schon letztes Jahr da gespielt haben. Das ist in der NHL ja dann anders, ne? Aber liegt natürlich auch daran, dass da Spielerinnen reinkommen, die eben keine klassischen Rookies sind.
Dann schauen wir vielleicht auch noch kurz nach Deutschland. Wir sind jetzt sehr Nordamerika-lastig immer in den letzten Podcasts, aber liegt natürlich daran, dass da noch das die nicht so unwichtige Serie zwischen den Oilers und den Panthers gespielt wird, aber so ab und zu mal ein Blick in die DEL lohnt sich auch, denn da tut sich ja im Sommer auch was.
Ja, es haben jetzt doch endgültig alle Vereine einen Trainer. Das ist doch schon mal eine Sache, ne? Also ich meine, Mannheim hat Ekins verlängert, ne? In Köln dann Jallun geholt und zumindest hat jetzt auch die Düsseldorfer EG einen neuen Trainer und einen, mit dem ich persönlich und alle Leute, die ich so kenne, nicht gerechnet haben. Also gut, ich kenne ja auch den Kimont, der hat glaube ich schon damit gerechnet, der hat ihn ja verpflichtet. Aber sonst außerhalb Leute, also Steven Reinprecht ist der neue Trainer, also eine Legende, muss man ja immer dazu sagen, im Nürnberger Eishockey, auch in der NHL natürlich eine große Karriere hingelegt, aber es ist natürlich trotzdem auffällig, dass die DEG jetzt im dritten Jahr in Folge einen Trainer holt, der vorher noch nie Cheftrainer war. Erst war es Roger Hansson, dann war es Thomas Dolak, jetzt ist es Steven Reinprecht. Und das birgt natürlich eine gewisse Gefahr, finde ich, weil erstens hast du gesehen, dass in den letzten beiden Jahren ja dann nicht ganz so rund lief. Gut, jetzt konnte man auch sagen, bei Hansson war zumindest das Endergebnis ganz gut, die DEG ist ins Viertelfinale gekommen, aber der Weg hat ja nicht allen dahin gefallen, deswegen musste er ja gehen, ne? Dann, wie ich in dem Text heute für die Rheinische Post geschrieben habe, bei Dolak gefiel weder das Ergebnis noch der Weg. Und jetzt hast du halt zum dritten Mal einen neuen Mann und ich habe gestern mit Niki Mond drüber gesprochen und ihn noch gefragt, so, warum machst du das und findest das nicht riskant, gerade nach der Saison, wo hier so viel schlechte Laune war, hatten sich ja manche so einen alten Hasen, so einen erfahrenen Typen gewünscht, der jetzt da reinkommt und mal wieder die Zügel anzieht. Und aber er hat wieder auf einen jungen Mann gesetzt und er hat gesagt, das sei wirklich totaler Zufall. Er hat jetzt natürlich nicht gesagt, hurra, ich will unbedingt einen Mann holen, der noch nie vorher woanders war. Aber er sagt halt, es gibt Leute, also um das mal kurz zu sagen, Reinprecht war Assistenztrainer bei der Nationalmannschaft mal für ein Turnier, ich glaube WM19. Er war Assistenztrainer am College in Denver und zuletzt war er Development Coach in Colorado. Das ist ja noch weiter weg von einer konkreten Mannschaft. Und deswegen ist halt die Frage, kann er denn überhaupt als Cheftrainer in der Mannschaft umgehen? Und Niki Mond sagt, er hat überhaupt kein Problem damit und er findet, dass der so eine starke Persönlichkeit hat, dass man schon in seiner Spielerkarriere gemerkt hätte, dass man ein guter Trainer wird. Hat dann so Beispiele genannt, so auch so ein Marco Sturm oder ein Tobi Soderholm sind ja dann irgendwie quasi ohne Cheferfahrung direkt auf eine große Position gekommen und haben da eine gute Arbeit geleistet. Und er hat sogar einen Fußballvergleich gezogen. Der ist recht hoch, finde ich, aber zumindest so von der Denke her kann ich ihn nachvollziehen, nämlich Xabi Alonso. Er hat auch gesagt, das ist auch ein Mann, von dem eigentlich kaum jemand wusste, wie er das so machen wird. Klar, er war in der zweiten Mannschaft da, in San Sebastian, aber dass er so eine Saison da in Leverkusen in die hätte man nicht zwingend denken können. Und wie gesagt, der Vergleich ist sehr, sehr hoch ins Regal gegriffen. Aber ich verstehe die grundsätzliche Denke, dass man sagt, es gibt einfach Leute, die von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Spielerkarriere her sowas ausstrahlen, dass man denkt, die können das.
Könnte auch ein Steve Walker 2.0 werden. Na, man muss dazu sagen, Steve Walker hatte davor dann eben auch schon in der DEL Assistenztrainer-Erfahrung, ja. Hatte auch schon Cheftrainer-Erfahrung, aber so vom Werdegang dann auch, ne, sehr, also einfach erfolgreich als Spieler. Bei Reinprecht ist es natürlich dann auch noch der Stanley Cup gewesen, den er gewonnen hat, ne? Dann ein
auch WM-Gold.
Ja, dann ein absoluter Topscorer in der DEL bei den Nürnberg Ice Tigers. Natürlich auch bekannt in der Liga. Persönlichkeit auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob das hinhaut. Also ich weiß es nicht und ich glaube, man kann es auch schwer wissen, ob das dann klappt, aber ja, ein Experiment ist es wert, ist halt bloß die Frage, ob es in Düsseldorf dann das Experiment wert ist, wenn die Saison ja eh noch ein bisschen wackelig ist oder der Kader noch ein bisschen wackelig ist, oder?
Ja, absolut. Also klar, die haben jetzt doch schon ein paar Leute verpflichtet, so ein Pivonka, so ein Rimshaw und sowas. Also es gibt jetzt auch endlich mal ein paar Center. Das wäre auch ganz schön, dass eine Mannschaft auch nochmal ein paar Center verpflichtet, weil alle vier aus der Vorsaison sind ja weg. Plus Blank, der ist noch da, aber der ist ja auch im Flügel eingeplant für diese Saison. Aber trotzdem fehlt natürlich noch was, ne? Du hast erstens keinen Nummer 1 Center aktuell. Da hat Nicky Mont gesagt, er will ein bisschen warten, weil er natürlich gucken muss, kommt noch Geld rein, hole ich jetzt schon einen für die Nummer 1, ärgere ich mich vielleicht nachher, weil auf einmal noch zwei neue Sponsoren da sind und auf einmal hätte ich vielleicht im Juli einen besseren Mann holen können, aber dann ist die Stelle schon weg. Also der fehlt natürlich noch und das ist ja nicht die unwichtigste Position, so Nummer 1 Center. Und vor allen Dingen, wir wissen ja immer noch nicht, was mit dem Torwart passiert. Bleibt Haukeland, geht er noch? Es quappt dann die Nummer 1, kommt noch ein erfahrener Mann neben ihm. Also es ist alles nicht klar und deshalb sind da noch sehr, sehr viele Fragezeichen mit der DEG. Also Torhüter, Nummer 1 Center und Trainer ist für mich Stand jetzt natürlich auch ein Fragezeichen. Auch wenn ich grundsätzlich denke, das kann funktionieren, kann es aber genauso gut total in die Hose gehen.
War lang weg auch aus Deutschland, jetzt ist er wieder da, Steven Reinprecht. Wie gesagt, wir werden natürlich auch im Laufe des Sommers nochmal genauer auf die Kader, auf die Entwicklungen der Mannschaften schauen. Für uns ist jetzt aktuell auch in diesem Podcast dann immer der Fokus auf das NHL-Finale noch größer. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, auf die es sich lohnt, nochmal zu schauen. Steven Reinprecht, der neue Trainer der Düsseldorfer EG. So viel zum Eishockey in Nordamerika und in Deutschland für heute. Noch einmal der Hinweis, wenn ihr an allen Wochentagen hören wollt, die 10 Minuten Eishockey, die aktuell, weil wir oft zu zweit aufnehmen, meistens länger werden als 10 Minuten, die gibt es an allen Wochentagen. www.stay.de/bisselhockey, dann könnt ihr eben diesen Podcast da auch abonnieren oder ja, uns einfach mit diesen 2,50 dann im Monat unterstützen, dieses Projekt Bisselhockey. Vielen Dank dafür und danke, Bernd Schwickerath.
Ich danke euch und dir.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.